Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Maria Wellershoff. Mein Name ist Ingeborg Breuer. Vielen mag der Name Wellershoff bekannt vorkommen. Da gibt es doch den Schriftsteller Dieter Wellershoff. Und in der Tat, guten Tag, Frau Wellershoff, Sie sind mit dem Schriftsteller Dieter Wellershoff verheiratet. Aber wir sitzen gar nicht deshalb hier in Köln in einem Studio, sondern Sie haben selbst ein Buch geschrieben über Ihre Kindheit und Jugend in Pommern. Von Ort zu Ort eine Jugend in Pommern heißt das Buch. Und es ist im vergangenen Jahr, also 2010, erschienen. Also man könnte eigentlich sagen, es ist Ihr Erstlingswerk, Frau Wellershoff. Ist das richtig?
Ja, als Werk. Das andere war ja vorher erschienen als Privatdruck für unsere Kinder und Verwandte und Freunde. Und das ist nie in die Öffentlichkeit gekommen. Also in der Öffentlichkeit ist es im Buchhandel ein Erstlingswerk.
Jetzt ist ja eine Jugend in Pommern schon vom Titel her so, dass man sich denkt, dass die Autorin vielleicht nicht mehr so ganz jung ist, wenn ich das sagen darf. Würden Sie uns denn jetzt hier verraten, wie alt Sie sind, Frau Wellershoff?
Ja, ich bin 88 Jahre alt, Jahrgang 1922.
Okay, also Jahrgang 22. Das Buch ist Ihr Debüt. Jetzt müssen Sie aber mal erzählen, wie Sie darauf gekommen sind, mit, ich sag mal, um die 80 Jahre dieses Buch zu schreiben.
Ja, weil meine Kinder und die Enkel immer gedrängt haben, ich sollte alles aufschreiben, was ich früher erlebt habe. Für die war das wie Mittelalter, eine ferne Märchenzeit sozusagen. Und auch Enkelkinder haben auch gedrängt, schreib das doch einmal auf. Das ist so interessant. Ich musste immer wieder Neues erzählen. Ich war schon drauf und dran, mir Geschichten auszudenken, weil ich gar keine mehr wusste. Und eines Tages habe ich mich dann entschlossen, jetzt schreibe ich das alles auf. Ich habe sonst früher sehr viel für meinen Mann gearbeitet und mit ihm zusammen. Und dann habe ich gesagt, das geht jetzt nicht mehr, jetzt muss ich mein eigenes Buch schreiben.
Also da, wo eigentlich andere schon längst im Rentenalter angekommen sind, haben Sie dann bei Ihrem Mann gekündigt sozusagen.
Ja, ja.
Sie beschreiben ja in Ihrem Buch Kindheit und Jugend und das Buch endet, lang ist das ja auch schon her, im September 1945.
Ja.
Also nach Kriegsende. Und Sie fangen da an, in Göttingen Ihr Studium fortzusetzen, muss man sagen. Also Sie haben Kunstgeschichte, Geschichte und Archäologie studiert. Und Sie schreiben in Ihrem Buch mit 1945, da endet Ihr Buch, da fing ein neuer Lebensabschnitt in Frieden an. Im August 1945 wurde ja auch auf der Potsdamer Konferenz entschieden, dass Ihre Heimat Pommern, und um die geht es ja in Ihrem Buch, zu Polen fällt. Also insofern endet Ihr Buch ja auch genau mit dieser historischen Zäsur.
Ja, ja. Obwohl man es innerlich nicht sofort akzeptiert hat, sondern man musste ja erstmal einen neuen Untergrund, eine neue Heimat oder ein neues Zuhause finden. Denn im Grunde psychisch und seiner Seele war man immer noch in Pommern.
Ja, das ist verständlich. Aber wir wollen ja jetzt Ihr Buch eigentlich gar nicht von hinten anfangen,
sondern
von vorne. Und dann, Frau Wellershoff, Sie kommen aus einem alten, uralten pommerschen Adelsgeschlecht. Sie sind eine geborene von Tadden. Und wenn ich diesen Namen, so wie man das heute macht, jetzt google, dann lese ich, dass dieses Geschlecht der von Tadden bis ins 14. Jahrhundert zurückreicht. Viele ihrer Vorfahren standen in königlichen, in preußischen Diensten. Ihr Vater war mehrfacher Gutsbesitzer. Sie sind in Herrenhäusern, manchmal nennen sie es auch auf einem Schloss, groß geworden. Hat man da eigentlich nicht von Anfang an das Gefühl, aus einer besonderen Familie zu kommen?
Nein, als kleines Kind nicht. Das war normal. Und man hatte ja auch Kontakt zunächst als kleines Kind nur mit den Kindern der Gutsbesitzer ringsherum. Und das war überall eigentlich das gleiche Niveau und der gleiche Lebensstil. Nicht sehr aufwendig. Reich war man in Pommern nicht. Die Böden waren schlecht. Und die Ernten waren dementsprechend auch schlecht. Und es war also nicht zu vergleichen mit, ich sage, mit dem westfälischen oder bayerischen Adel. sondern da waren wir also sehr bescheiden. Das Geld war immer knapp, musste immer genau aufgepasst werden, Luxus war nicht. Es war natürlich der allgemeine Lebensstil, der da war, nicht? Man hatte Angestellte, man hatte einen Diener und es gab Reitpferde und so, aber das Leben für Kleidung wurde wenig ausgegeben, für Schmuck schon gar nicht, das war eitel und überflüssig für Schmuck. Man musste die Angestellten bezahlen und Luxus und Überfluss war nicht, da kann ich mich nicht erinnern.
Jetzt hat Ihr Vater ja aus erster Ehe 5 Kinder,
ja.
Dann ist er verwitwet und heiratet dann nochmal eine 37 Jahre jüngere Frau, also ihre Mutter. Und aus dieser Ehe stammen noch einmal 6 Kinder, Sie eben auch. Wie wurden denn die Kinder damals erzogen? Also Sie sprachen ja gerade schon so ein bisschen über den Lebenshabitus, aber wie war das mit den Kindern und vor allen Dingen mit den Mädchen vielleicht?
Das kann ich also nur beurteilen von uns und den Nachbargütern. Bei uns, muss ich sagen, war es relativ streng. Es gab also Güter, wo die Kinder sehr viel mehr Freiheit hatten und auch mehr Kontakt mit den Eltern. Mein Vater, eben sehr alt für die Kinder aus der zweiten Ehe, kümmerte sich überhaupt nicht um die Kinder. Nicht? Unsere Mutter war eigentlich überfordert. Die war sehr oft krank und oft in Kuren, ich weiß nicht weshalb. Aber wir hatten eben das Glück, sehr, sehr kompetente und nette, wie wir nannten, Kinderfräulein zu haben, also Kindererzieherinnen, und die zu uns kamen. Und die haben sich um uns gekümmert und waren sehr anregend mit Vorlesen und mit Spielen und mit fantasieanregende Spiele. Und eigentlich waren die unsere Erzieherinnen. Unsere Mutter war eigentlich nur, sagen wir, fürs feinere Benehmen da.
Ach, die hat ihnen den Schliff verpasst sozusagen, oder? Ja. Wie könnte man? Jetzt gab es aber wahrscheinlich auch noch mal eine spezielle Erziehung für Mädchen und für Jungen, oder nicht?
Ja, also, grob zu sagen, was ich in meinem Jugendalter gesagt habe, die Mädchen dürfen nichts, die Jungs dürfen alles. Die hatten sehr viel mehr Privilegien, die beiden Brüder, als wir Mädchen.
Was durften die denn zum Beispiel, was sie nicht durften?
Die konnten zu spät zum Mittagessen kommen, die durften Essen verweigern. Wir mussten alles essen, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Und die durften also sagen, nein, das möchte ich nicht und das will ich nicht.
Aber haben Sie nicht auch geschrieben, Sie durften überhaupt erst am Familientisch essen, als Sie die entsprechenden Manieren hatten?
Ja, das auch. Da waren diese Jungs nicht ausgeschlossen. Die durften auch vorher nicht auf den Tisch. Also mit 4, 5 Jahren oder 6 waren, dann durften wir mittags am Tisch mit essen. Also Frühstück haben wir sowieso alleine, nur die Kinder. Und Abendessen haben wir immer vorher gegessen, weil wir früher rechtzeitig ins Bett mussten. Die Erwachsenen haben, glaube ich, um 7:30 Abend gegessen. Und wir hatten zwischen 6 und 7 Abendessen, damit die Kinder abends verschwunden waren.
Sie haben dann aber zunächst mal auch einen Privatunterricht bekommen bei der Pastorinnengattin, glaube ich. Ne?
Ja, das war mein älterer Bruder und ich. Wir hatten Privatunterricht, obwohl es eine Dorfschule gegeben hat in Triglav, mussten wir also zu Frau Pastor, die pensionierte Lehrerin war oder ehemals Lehrerin, dahin hingehen durch das ganze Dorf. Und dann, ja, das ist, habe ich auch nicht eingesehen. Ich dachte, warum muss ich durchs ganze Dorf laufen? Und die Dorfschule, also die staatliche Schule, die war 5 Minuten entfernt. Da musste ich über den Hof gehen und dann war man schon da. So der Pastorsfrau musste ich durchs ganze Dorf marschieren, bis ich dann schließlich bei ihr angekommen war.
Aber irgendwann sind Sie dann doch auf eine öffentliche Schule gekommen?
Ja, erst im vierten Schuljahr. Ja, da bin ich auf der höhere Töchterschule. Die führte bis zur mittleren Reife und fing also aber im ersten Schuljahr an und war gebührenpflichtig. Das war also so halb privat, keine richtige staatliche Schule. Und weil ich ja eigentlich dann aufs humanistische Gymnasium sollte und nicht nur vom Privatunterricht bei Frau Pastor direkt in die Jungenschule, da bin ich jetzt ein Jahr vorher in diese Mädchenschule, die pädagogisch sehr modern war damals, gekommen, und um überhaupt den Umgang mit anderen Mädchen zu lernen. Und dann gab es das humanistische Gymnasium, das gab es schon lange, seit 1860 ungefähr, glaube ich, oder 1850, ziemlich früh. Und ich nehme auch an, weil mein Bruder da war, auf dem humanistischen Gymnasium, dann wurde ich auch dahin geschickt. Also der ist da, also geht ich auch dahin. Und da ich so zwischen Brüdern aufgewachsen war, hat mir das auch nichts weiter ausgemacht, dass da also, ich weiß nicht, 25 Jungen und 6 Mädchen in der Klasse waren. Nicht?
Jetzt heißt Ihr Buch ja Von Ort zu Ort. Und das meint ja, Sie waren eben, außer jetzt in der frühen Zeit der schulischen Entwicklung, ständig sehr viel in Internaten.
Ja.
Und zwar in Internaten eigentlich quer durch Deutschland. Also Sie waren in Thüringen, soweit ich weiß. Sie waren in der Nähe von Heidelberg, in Berlin. Ja. Sie waren eigentlich nur während der Ferien zu Hause. War das jetzt so üblich in Adelskreisen, sag ich mal?
Ja, also Internate war sehr, sehr üblich. Wohl auch wegen der weiten Schulwege. Es gab ja, die wenigsten hatten ein Auto, nicht?
Ja,
und
klar.
Mussten irgendwie mit dem Pferdewagen bis zur nächsten Kleinbahn hinkommen. Und dann war das wahrscheinlich, also das war sicher der Ursprung auch, weil in der Nähe keine weiterführende Schulen war. In Greifenberg das humanistische Gymnasium, aber nicht jeder wollte seine Kinder mit Griechisch und Latein
traktieren.
Und ja, die langen Schulwege, die schwierigen, auch im Winter bei Eis und Schnee dann erstmal zum nächsten Bahnhof zu kommen. Und vor allen Dingen im Osten Deutschland waren die höheren Schulen ja auch weit verteilt, nicht?
Ja, ja.
Nicht in jeder
Stadt. Ja. Frau Wellershoff, bevor wir jetzt weitersprechen, dachte ich mir, machen wir erstmal Musik. Und wir fangen an, das haben Sie sich gewünscht, mit Louis Armstrong, One of These Days.
Ja.
Haben Sie eigentlich eine besondere Beziehung zu dieser Art von Musik, zu Jazz, zu amerikanischer Musik?
Ja, den ersten Jazz habe ich gehört, als ich in Wieblingen im Internat war. Der war ja eigentlich verboten. Man durfte kein Jazz hören. Das war Niggermusik.
Niggermusik, ja, ja.
Ja, und das war also das Internat, in dem ich gewesen bin. Und die beiden Mitschülerinnen, mit denen ich zusammen wohnte, die waren also sehr aufgeschlossen fürs Moderne. Und der eine, Beatrix von Bismarck, hatte ein winzig kleines Radio, was auch verboten war. Aber sie war irgendwie privilegiert. Man wusste es, man sagte also nichts. Und dann haben wir da heimlich, das war 1938, 39, haben wir vor allen Dingen so amerikanische Musik gehört. Wo sie die aufgenommen hat, weiß ich nicht. Habe ich auch damals nicht gefragt. Ja, was hörten wir das?
Some of these days, you miss me, honey. Some of these days, be so lonely. You miss my loving, you miss my kisses. Yes, baby, when I'm gone away, you grow so lonely, just for me only. You know, baby, you've had your way. So don't be grieving, 'cause I'm leaving. Gonna meet your little brown skin daddy. Yes, some of you there.
Kommen wir im zweiten Teil unseres Doppelkopfgesprächs auf HR2 Kultur zu der finsteren Zeit der deutschen Geschichte, also der Zeit 1933 bis 1945. Sie sind ja, Frau Wellershoff, Jahrgang 1922. Das heißt, Sie waren 11 Jahre, also eigentlich waren Sie ja Kind, als Hitler an die Macht kam. Merkte man das damals dann eigentlich dennoch schnell, dass die Politik und die Gesellschaft sich veränderten?
Nein, nicht so schnell, auch in der Schule nicht. Die meisten Lehrer blieben noch da. Also als ich 33, 34 und der Schuldirektor, der wurde erst 35 entlassen, weil er nicht in der Partei war. Und im Unterricht war eigentlich auch kaum was zu merken. Also im humanistischen Gymnasium, die Lektüre von Cäsar und Tacitus und so weiter, die änderte sich nicht. Und es ging auch nicht so schnell mit den Lehrbüchern. Es war ja auch keine reiche Zeit, dass sofort lauter neue Lehrbücher gedruckt werden mussten, also die Geschichtsbücher und Mathematik sowieso. Und das wurde erst mal beibehalten, so wie es war. Und zuerst habe ich jedenfalls gemerkt am Biologieunterricht, nicht, was mit Erbfolge und an die Mendelschen Gesetze
und
Rassenkunde, und dass da jemand kam und uns vermessen hat und den Kopf vermessen hat und uns dann zugeordnet hat, irgendeiner Rasse, fälische Rasse oder slawische Rasse, und das fanden wir alle sehr komisch. Und dann wurde hinterher das Auto festgestellt. Das war das Erste eigentlich, war im Biologieunterricht. Und eben, und da erinnere ich mich eben an so große Schautafeln, die aufgehängt wurden, wo diese verschiedenen Rassen dargestellt waren, ob nur die afrikanischen oder asiatischen, südamerikanischen und so weiter. Und natürlich auch die Russen. Aber auch von Antisemitismus war in den ersten Schuljahren, in denen ich auf dem humanistischen Gymnasium war, nichts zu spüren. Also zu den Mitschülern.
Sie hatten noch jüdische Mitschüler.
Ja, aber die sind 35, sind die schon in die USA ausgewandert. Unter welchen Bedingungen weiß ich natürlich nicht, ob die dafür viel bezahlen müssen. Das ging ja erst ganz langsam los. Das war ja nicht auf einmal. Und in so einer Kleinstadt, sehr viele waren es nicht. Und dann nach und nach sind die weggegangen. Und dann habe ich ja auch geschrieben, also dieser erste Eindruck von Antisemitismus, das war 1933 im April. Da war so eine antisemitische Bewegung und überall zwei Geschäfte jüdische. Du warst so ein Schild, kauf nicht beim Juden. Und dann weiß ich noch, dass ich mit meiner Mutter was einkaufen wollte. Es war ein großes Kaufhaus, da stand auch dran, kauf nicht beim Juden. Und da stand auch irgendein Uniformierter. Und meine Mutter sagte dem nur guten Tag und nahm mich an die Hand und ging rein. Nicht? Und sie war eben Frau Landrat, da sagte niemand was.
Also ihr Vater war ja zu der Zeit schon tot.
Der war schon tot,
aber
ja.
Ihre Mutter und ihre Familie war eigentlich gegen Hitler. Ich glaube, Sie beschreiben das in Ihrem Buch, aber übrigens auch die Bibel steht über der Weltanschauung. Das war durchaus auch dieser protestantische Impuls.
Ja.
Und Ihre Mutter hat auch befreundete Juden unterstützt, soweit ich weiß.
Ja, von Anfang an. Sie hatte also sehr gute, sie war eben, wie gesagt, sehr oft krank. Und hatte irgendwelche Leiden, die in Hinterpommern niemand recht behandeln konnte. Und da hatte sie jüdische Ärzte in Berlin. Und in der Korrespondenz habe ich gelesen mit einer Bekannten von uns, dass sie sich also darüber entrüstete, 1934, dass die jüdischen Ärzte keine Patienten mehr in Krankenhäuser legen durften. Und sie bestimmte Auflagen hatten und das, meine Mutter hat sich furchtbar darüber geärgert. Dann, als die Verfolgung intensiver wurde, da hat sie die immer unterstützt, die in Berlin gewesen sind. Und schließlich, als zwei Ehepaare, mit denen sie befreundet war, auswandern wollten und die Amerikaner verlangten also ein Guthaben oder eine Sicherheit von ihr an Geld, da hat sie das geerbte Geld in England, was sie von ihrer Mutter geerbt hatte, denen als Sicherheit zur Verfügung stellen. Sie durfte es ihnen nicht schenken, aber sie brauchte dazu die Genehmigung der Deutschen Bank in Berlin. Mhm. Und die hat sie erstaunlicherweise durchgesetzt. Und noch später hat meine Mutter in Berlin sich mit einem bekannten Schauspieler getroffen, der das Gefühl hat, er wird verfolgt und er kommt nicht raus. Und da hat sie ihm von Apothekern heimlich besorgt, Gift gegeben, hat sich zum Essen irgendwo mit ihm getroffen und ihm unter Tisch so eine Fiole oder irgendwas gegeben.
Für den Ernstfall sozusagen.
Für den Ernstfall, wenn so gleichsam die Stiefel auf der Treppe zu hören sind und das Klopfen an die Wohnungstür. Aber sie hat nie gehört, ob er es gebraucht hat. Mhm. Er wollte in die Schweiz fliehen. Mhm. Und wenn ihm das nicht gelänge, dann wollte er das nehmen.
An dem Punkt, Frau Wellershoff, müssen wir ja auch ein bisschen genauer noch über Ihre Familie sprechen. Wir haben ja jetzt schon über Ihre Mutter gesprochen, die strikt antinationalsozialistisch war. Aber Sie haben ja auch noch eine Halbschwester, Elisabeth von Tadden. Und die ist ja von den Nationalsozialisten als Widerstandskämpferin zum Tode verurteilt worden und im September 1944 hingerichtet worden. Was war das für ein Mensch, Ihre Schwester? Wie kam es zu diesem Urteil?
Ja, sie hatte ja ein großes Internat in der Nähe von Heidelberg.
Sie war da Leiterin.
Sie war die Leiterin. Mhm. Das hat sie 1927 gegründet. Und da alle Internate nach und nach, also privaten, mehr oder weniger privaten, verstaatlicht wurden in der Nazizeit, musste sie 41 oder 42, musste sie weg als Leiterin. Es wurde verstaatlicht. Ja, dann hat sie privat gearbeitet, für Roten Kreuz gearbeitet. Und dann gab es damals in Berlin und in anderen Städten auch so Freundeskreise, die über die Nazizeit sprachen und über die Schwierigkeiten und darüber überlegten in diesem Kreis, was macht man nach dem verlorenen Krieg? kann man da über Schweiz, dass die Kinder hier nicht verhungern, kann man da schon vorher irgendwelche Hilfe organisieren oder irgendwas. Und dann war eine Geburtstagsfeier bei ihr von ihrer jüngeren Schwester. Und da erschien ein junger Mann, ein Arzt, der allerdings mit einer Freundin meiner Schwester befreundet war in der Schweiz, Sigantini. Und er führte sich mit einem Empfehlungsschreiben dieser gemeinsamen Freundin ein. Und er sei schon immer gegen die Nazis gewesen und so weiter. Und dieser Freundeskreis hat also offen gesprochen über die Probleme, und die es gibt und den verlorenen Krieg und so weiter. War noch eine andere Schwester dabei und die hat gewarnt. Du kennst den Mann nicht, sei vorsichtig. Ich würde ihm misstrauen. Und ein oder zwei Tage später rief der James von Moltke an, dessen Frau in Köln so verehrt worden ist, ja 100 Jahre. Und mit dem war sie wohl befreundet und sagte zu ihr, wissen Sie, dass der Dr. Rekze ein Spitzel von der Gestapo war. Und sie hatte ihm auch noch einen Brief mitgegeben in die Schweiz. Er hat gesagt, ja, ich fahre in die Schweiz und da werde ich nicht kontrolliert und geben Sie mir mit. Die hat er auch bei der Gestapo abgegeben.
Hatten Sie ein enges Verhältnis zu Ihrer Schwester?
Ja.
Halbschwester.
Anfangs nicht, so war ich kannte sie ja kaum. Als ich in ihr Internat kam, hatte ich sie ja nur zu so offiziellen Gelegenheiten gesehen. Sie kam immer einmal rüber zu uns nach Farnerow und sonst nicht. Ich hätte sie am liebsten mit Sie angesprochen. Aber ich habe ja auch versucht, als sie im Gefängnis in Berlin war, dachte ich, könnte sie besuchen. Da hat meine Mutter mir geschrieben, dann, das geht nicht, das ist verboten, das geht nicht. Aber erst nach dem Krieg habe ich erfahren, dass ich sie durchaus hätte besuchen können. Aber sie wollte es nicht. Mit so einem Sträflingskleid nicht.
Ja,
und das so kurzgeschnittenen Haaren. Ja. Und dann waren, weil sie jetzt zum Tode verurteilt war, waren sie immer mit Handschellen. Und da waren ganz aufgerieben, die Handgelenke und eitrig und so.
Nun haben Sie auf der anderen Seite einen Bruder, also keinen Halbbruder, sondern einen richtigen Bruder, Adolf von Tadden, der Offizier im Krieg war und vermute ich mal schon da auch Sympathien mit Hitler hatte?
Ja.
Hinterher gehörte Adolf von Tadden ja zu den Mitbegründern der NPD, der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands, und war zeitweise auch deren Vorsitzender. Wie kam es zu der Entwicklung? Also ich finde, diese Familie, die scheint ja wirklich auseinanderzuplatzen, dieses Antinationalsozialistische.
Ja, also das ist ja auch das Rätsel in der Familie.
Das ist das Rätsel.
In der Familie. Da gibt es verschiedene Erklärungen. Erstens, einen sagen, ja, er war ja gar nicht so radikal und die Familie, also die Partei ist dann erst immer radikaler geworden. Also mein Mann, der mir alles psychologisch erklärt, der meinte, das sei auch Opposition gegen die dominierende Mutter gewesen. Wir sind ja ohne Vater mehr oder weniger aufgewachsen. Und er brauchte also wahrscheinlich irgendwas Maskulines, maskuline Vorbilder oder so, sonst was. Also mir ist es immer ein Rätsel gewesen. Also Antisemit war er eigentlich nicht. Seine langjährige beste Freundin, bis zum Kriege war er mit ihr befreundet, die war längst verheiratet und er auch, die war so Halbjüdin, nennt man das ja, obwohl es das nicht gibt, in Wien. Und die hat er noch, als das letzte Mal hier in Europa war, vor seinem Tod, hat er die auch noch besucht. Jedes Jahr war er in dieser halbjüdischen Familie.
Gab es denn Diskussionen?
Also es ist ja auch so, dass wir Geschwister nie mit ihm darüber gesprochen haben.
Ich wollte gerade sagen, ist das diskutiert worden in der Familie?
Nee. Nach dem Kriege waren wir ja alle verstreut und sahen uns ganz selten, nicht? Die Möglichkeiten, sich so ständig zu sehen wie heutzutage oder zu telefonieren oder E-Mails schicken oder sonst was, gab es ja nicht. Und ich war in Bonn und meine eine Schwester, die hat eben früh nach England geheiratet, die andere nach Frankreich, die andere ist nach Südafrika ausgewandert. Und dann hat man eins kaum gesehen und wenn, da hat man so Verwandtschaftskram besprochen. Und politisch, ich hatte da noch keine Lust, mit ihm zu diskutieren. Als ich ein junges Mädchen war, da habe ich mich noch mit ihm rumgezankt.
Wenn man Ihr Buch liest, nochmal zurück auf dieses Allgemeinbild 33 bis 45, dann hat man ja den Eindruck, was mich von heute her irgendwie wundert, aber vielleicht gar nicht verwunderlich ist, es war auch ein ganz normales Leben, was man in der Zeit noch gelebt hat, also einen Alltag. Selbst schreiben Sie ja, als die ersten Bomben auf Berlin fielen 1940, Sie waren da auf dem Gymnasium zu der Zeit, Da waren die Berliner und Sie vielleicht auch zwar einerseits schockiert, aber andererseits waren Sie auch neugierig und sind alle hingegangen.
Ja,
geguckt,
ja, ja,
irgendwie, wo sie die, ist eigentlich wie heute dieser, wie heißt das, Katastrophentourismus.
Ja,
so ist könnte
genug.
Man das eigentlich schon beschreiben. Wenn hier der Rhein irgendwie über die Ufer ja. tritt, dann schimpfen die Leute immer, dass alle Kölner da gucken gehen. Ja. Aber war damals auch schon so.
Das war auch so, da ging man hin. Ich war, glaube ich, nicht. Musste immer zu Schularbeiten machen. Aber es gingen viele hin und guckten sich das an.
Also das Kriegsgeschehen, schreiben Sie auch, blieb eigentlich lang ein Randgeschehen. Das tauchte gar nicht großartig auf, aber irgendwann hat sich das geändert, oder?
Ja, damals war, am Anfang war das. Nicht auch die Bombenangriffe habe ich nicht so ernst genommen in Berlin.
Haben Sie nicht ernst genommen?
Ich bin ja erstmal nicht in den Keller gegangen. Nur wenn ich hörte, es schießt, dann bin ich runtergegangen. Da habe ich noch Hausaufgaben gemacht. Und sonst im Osten, da war der Polenfeldzug so kurz, da merkte man eigentlich gar nichts davon. Dann von dem Frankreich-Feldzug, der war auch wieder weit weg und Bomben fielen da noch nicht viele. Nur das natürlich immer, es sind ja sehr, sehr viele junge Leute, also eben auch gerade so junge Offiziere sind gefallen, nicht? Und dann hieß es eben, der ist gefallen und der und noch und noch. Ja, das war schrecklich und traurig. Mich hat das immer von Anfang an ja besonders berührt, weil ich dachte, es ist alles sinnlos. Es ist alles sinnloses Sterben für den größten Wahnsinn der Nazis.
Mitten im Krieg haben Sie ja dann angefangen zu studieren.
Ja, ich habe Kunstgeschichte, Archäologie und Geschichte studiert.
Und das haben Sie auch wieder von Ort zu Ort studiert?
Das habe ich auch von Ort zu Ort.
Also Sie waren in Freiburg?
Ja.
Mitten im Krieg? Sie waren in Leipzig, wenn ich das richtig sehe, und Sie waren in Prag?
Ja, da durfte ich aber in Prag schon so nicht weiter studieren. In Prag habe ich ja nur ein Semester studiert, weil Kunstgeschichte zu den nicht kriegsentscheidenden Fächern gehörte. Und alle, die nicht mit einer Doktorarbeit beschäftigt waren oder nicht nachweisen konnten, dass sie im nächsten halben Jahr einen Doktortitel machen könnten, die mussten irgendeine kriegsverlängernde oder den Sieg herbeiführende Arbeit übernehmen. Und unser Professor wollte also auf keinen Fall, dass seine Schülerinnen irgendetwas für den Endsieg taten. Und der hat sich, wie weiß ich nicht, umgehört, was kann man hier in Prag und Umgebung an Beschäftigung anbieten, die so tut, als ob sie wichtig sei.
Und was haben Sie denn gemacht?
Und
Schlösser inventarisiert?
Da haben wir Schlösser inventarisiert. Und zwar die von den Nazis schon seit Jahren beschlagnahmten Schlösser waren niemals inventarisiert worden. Da war alles drin. Und die unterstanden dem Bodenamt. Und das war zwar eine SS-Organisation, aber das war mir in dem Fall völlig egal. Und dann mit einer Freundin zusammen, die aus Ostpreußen stammte, da bekamen wir dann immer den Auftrag, dieses Schloss muss noch inventarisiert werden.
Das heißt aber auch 1945 waren Sie nicht in Pommern, also zu der Zeit, als die
Nein.
Menschen aus Ostpreußen flohen und die russische Armee vordrang, aber Ihre Mutter war noch auf dem Gut.
Und eine Schwester.
Aber ich denke, Ihre Ländereien, Ihr Gut ist dann beschlagnahmt worden und gehörte ja dann auch schließlich gehörte ja irgendwie
ja,
Pommern
wurde,
östlich
ja,
der Oder.
Ja, das war ja, es wurde so, ja alles polnisch, erst waren die Russen da und dann waren die Polen da. Ja, es sind in der Umgebung sind sämtliche Gutsfrauen dageblieben, um ihre Leute nicht im Stich zu lassen. Es ist ja natürlich so, dass die Arbeiter und die Bauern und die Kleinangestellten sich gesagt haben, wo sollen wir denn hin? Wir kennen im Westen keinen Menschen, wir haben da keine Verwandten, wir haben da keine Freunde, niemanden. Also es wird schon nicht so schlimm werden, wir bleiben hier, nicht? Und dann sind sie nachher doch noch losgezogen, dann waren die Brücken an der Oder gesprengt, nachdem die letzten Soldaten rüber waren. Und dann mussten sie wieder zurück in ihre Dörfer, nicht?
Frau Wellershoff, machen wir nochmal Musik.
Ja.
Und was Sie jetzt hören wollten, war von Edith Piaf, La Vie en Rose, also übersetzt so ungefähr das Leben in Rosé durch eine rosarote Brille. War das jetzt Ihr Lebensgefühl nach 1945?
Ja, erstmal ja. Erstmal war eine ungeheure Erleichterung da, bis man begriffen hat, was das Kriegsende bedeutet hat, war man erstmal nur euphorisch, die Nazis sind weg. Und man ist noch mit dem Leben davongekommen. Und irgendwie fängt jetzt ein neues Leben an.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.
Doppelkopf auf HR2 Kultur hier, liebe Hörerinnen und Hörer. Zu Gast ist heute Maria Wellershoff, deren Buch Von Ort zu Ort, eine Jugend in Pommern im vergangenen Jahr erschien. Am Mikrofon ist Ingeborg Breuer. Frau Wellershoff, wir hörten gerade Edith Piaf und Sie haben mir vor der Sendung gesagt, deutsche Musik wurde nach 45, so habe ich das verstanden, nicht gehört. Ebenso wenig wurden deutsche Filme gesehen.
Ja, in unseren Kreisen war das so. Also wir alle waren glücklich, dass sie nicht mehr deutsche Schlager hören mussten. Und man hörte nur Englisch oder englischsprachige, ob das nur Englisch oder Amerikanisch war. Und man hörte auch Französische. Und Filme sah man auch keine deutschen Filme mehr, sondern nur ausländische. Vor allen Dingen auch italienische sah man natürlich und französische und amerikanischen. Alles, was neu war und was fern von den Nazis war, von Deutschtümelei.
Also die Zeit nach 45, Ihr Buch endet da. Sie setzen in Göttingen Ihr Studium fort, aber jetzt möchte man natürlich trotzdem gerne wissen, wie das Leben dann weiterging. Da kommen ja schon noch so einige Jahre zusammen, würde ich sagen. Also wie ging das denn zunächst mal jetzt weiter mit Ihrem Studium? Ich glaube, Sie waren eine der wenigen Frauen damals, die dann noch promoviert haben, oder?
Ja, ich habe in Bonn zu Ende studiert, in Göttingen anzufangen. Das war natürlich ziemlich schwierig mit Kunstgeschichte. Es war ja alles kaputt war. Und es gab keine Dia-Apparate und keine Filme. Und man hatte Bücher, und nach denen man arbeitete. Und ja, allmählich konnte man wieder Dias sehen. Und ich habe dann auch anderes gemacht. Ich habe Französisch nebenher gelernt. Ich habe einen Griechischkurs gemacht. Ich dachte, für Archäologie ist das günstig, noch ein bisschen mehr Griechisch als das bisschen, was ich auf dem Gymnasium gelernt hatte. Man war auch da im ersten Kriegswinter noch mit Überleben beschäftigt, ja. Nicht? Mhm. Wo kriegt man das Heizmaterial her? Wo kriegt man das zu essen her und vor allen Dingen zu heizen? Und da fällt dann auch alle Moral flach. Und dann haben wir gestohlen. Nicht weit von dem Haus von meiner Schwester entfernt. Es war ein Haus von Engländern bei Schlachtenamt. Großer Garten dahinter mit vielen großen zersägten Holzblöcken. Und dann hat meine Schwester gesagt, also Moral gilt jetzt nicht. Wir brauchen Holz. Es schneit jetzt.
Wir brauchen was zum Heizen.
Wir brauchen was zu heizen und unsere Spuren werden verwischt.
Ach so, durch den Schnee. Ja,
durch
ja, klar.
Den Schnee. Also wir nehmen diese Rodelschlitten. Und dann erinnere ich mich noch, dass sie sagte, Einbrecher überlegen auch nicht oder denken auch nicht daran, wie sie erwischt werden, sondern sie gehen los. Und dann haben wir die vollgeladen und haben die bei uns in den Keller geladen.
Ja gut, aber ich meine, wir sind ja hier im Rheinland, beziehungsweise wir sitzen ja hier in Köln. Und das hat ja damals gesagt, das hat ja katholisch höchste Wein. Das hieß ja Pfringsen, nach dem Kardinal Pfringsen, der Kohlenklau, glaube ich, was erlaubte.
Ja.
Also insofern war das ja durchaus legitim, was Sie gemacht haben, denke ich.
Ja, aber es gab auch strenge Strafen. Und zwar, das braucht ja nicht abzunehmen, in einem Garten bei den Engländern stand immer so ein kleiner Kohleofen. Und ein Bekannter von uns, Hartmut von Händig, in der letzten Zeit immer durch die, der wollte so gern in seinem Zimmer einen Ofen haben.
Kann man ja eigentlich verstehen, oder?
Ja, und immer wenn er da dran vorbeikam,
dachte der könnte jetzt auch bei mir stehen.
Ja. Und eines Tages hat er sich mitgenommen und wurde gesehen. Ja, und ich weiß nicht, ob er eingesperrt wurde oder Strafe zahlen muss, weiß ich nicht mehr. Ja.
Und musste den Ofen wieder rausholen. Ja, Frau Wellershoff, aber dann möchte ich ja jetzt doch auch zu gerne wissen und die Hörer und Hörerinnen möglicherweise auch, wo haben Sie denn jetzt Ihren Mann kennengelernt?
Der studierte nämlich auch in Bonn Kunstgeschichte im Nebenfach. Dann studierte er Germanistik und Psychologie und Kunstgeschichte auch noch dazu. Und es gab im Kunsthistorischen Institut Karnevalsfeste, die berühmt war durch ihre fantasievollen Gestaltungen. Da ist er irgendwann dazu gekommen. Ich weiß nicht, da musste man sich irgendwie fantasievoll anziehen mit den wenigen Sachen, die man hatte. Da kam er dazu. Nein, er hatte mich auch schon vorher gesehen, sagte er. Da wurden so lebende Bilder gestellt, machte das Kunsthistorische Institut. Und einer von den Studenten war irgendeine griechische Figur, also so eine Giebelfigur von ihrem griechischen Giebel lag der da so. Und ich war die Synagoge vom Straßburger Münster. Und es musste geraten werden.
Wer ist das? Was ist das?
Was ist das? Und ich weiß nicht, die anderen erinnere ich mich, jedenfalls so Figuren, Kunstgeschichte und Archäologie denn dargestellt wurden. Und da war ja, ich weiß nicht, im Anfangssemester, da hat er mich zum ersten Mal gesehen. Ich habe ihn natürlich nicht gesehen.
Also das heißt, Sie haben sich in Bonn kennengelernt und dann näher kennengelernt, wenn ich Sie richtig verstehe, ausgerechnet beim Karneval. Also Sie als Preußin im rheinischen Karneval finde ich jetzt eigentlich eher befremdlich.
Ja, ich weiß nicht, ob der richtige Rheinländer diese Art von Karneval wie so ein kunsthistorischen Institut gefeiert wurde.
Das war gepflegter Karneval.
Das war gepflegter Karneval. Das war mehr, wie das hieß, Kostümfest war es ja eigentlich.
Aber das Rheinland, ist Ihnen das fremd geblieben?
Das ist mir... Ja,
das Rheinische.
Ja, weil wir auch, das haben wir festgestellt, unter unseren näheren Bekannten überhaupt keine Rheinländer haben.
Aber ich dachte, Ihr Mann sei eigentlich Rheinländer.
Ja,
oder?
Der ist der Einzige. Ein preußisch-protestantischer Rheinländer. Er fühlt sich ja nicht als Rheinländer, er fühlt sich als Preuße.
Ach, Ihr Mann fühlt sich auch als Preuße. Ja. Er ist konvertiert sozusagen.
Nicht, aber es ist eben, das Protestantische ist längst aus der Kirche ausgetreten, aber doch so stark, weil in Grevenbroich, sagen wir, 95% katholisch waren. Und die wenigen, die Protestanten da waren, kamen, also seine Familie kommt aus Südwestfalen oder irgendwo daher, nicht? Also die ist seit Jahrhunderten protestantisch, nicht? Und die werden dann natürlich, weil sie die Minderheit sind, die kleine Minderheit in Grevenbroich, bilden die schon ein anderes Verhältnis zu den katholischen Bewohnern.
Kann schon sein, ja, ja.
Bewohner, nicht?
Vor allen Dingen früher, ne, wahrscheinlich, ja.
Ja, das war wann sind die da hingezogen? 1938, 39 oder sowas, nicht? Das war immer was anderes.
Okay, aber jetzt schwenkt man natürlich schon, wir waren noch bei Ihrem Studium, jetzt sind wir schon bei Ihrem Mann und Ihrer Ehe und ich könnte jetzt auch noch sagen, dass Sie gemeinsam drei Kinder erzogen haben, also drei Kinder haben. Aber Sie haben ja auch immer weiter gearbeitet. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, wenn ich Ihnen jetzt alles erzählen würde, was ich gearbeitet habe, dann wären wir nicht fertig in der Sendezeit. Vielleicht nur mal so die Basics, was Sie gemacht haben.
Kurz, also, als ich im Studium fertig war, habe ich mir erstmal als Dolmetscherin Geld verdient. Ich konnte gut Französisch. Und dann kriege ich das Angebot vom katholisch-theologischen Seminar der Universität, ob ich da einem wissenschaftlichen Lexikon mitarbeiten würde. Reallexikon für Antike und Christentum. Und der Herausgeber war also ein katholischer Geistlicher. Der ist auch gefragt worden, wieso stellen Sie denn die Protestanten ein? Worauf er sagte, in der Wissenschaft spielt für mich die Konfession keine Rolle. Und bei dem habe ich also jahrelang gearbeitet, um dieses Lexikon in Gang zu bringen nach dem Kriege wieder. Aber dann kam eben doch das Katholische bei ihm raus, als ich das zweite Kind erwartete. Da fand er, dass es unmoralisch, dass ich arbeite.
Unmoralisch?
Ja. Da gehörte ich in der Familie und dann hat er mich vorsorglich zu Jahresende gekündigt. Ja, dann habe ich bei meinem Mann mitgearbeitet. Ben-Ausgabe, weil er dann im Verlag war und nicht so viel Zeit hatte und immer mitgearbeitet. Und als die jüngste Tochter zur Schule kam, habe ich gesagt, jetzt will ich wieder in Beruf. Und da habe ich in der Galerie, die hier in Köln aufmachte, gearbeitet, einige Jahre. Dann habe ich da aufgehört. Dann bin ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin und ins Römisch-Germanische Museum gegangen, habe da den Aufbau mitgemacht. War ja auch Schmalspur-Archäologin und die Publikationen mitgemacht. Und dann musste ich aufhören, weil ich war nicht fest angestellt, war freiberuflich, weil ich eben immer noch für meinen Mann zur Verfügung stehen sollte, weil ich mich nach so und so vielen Jahren hätte einklagen können. Also bin ich wieder in die Galerie zurückgegangen. Das heißt, nach einiger Zeit, ich habe dann noch Korrekturarbeiten für freiberuflich für Museen gemacht. Und dann bin ich irgendwann Ende der 80er Jahre wieder in die Galerie zurück. Und da habe ich gearbeitet, bis ich 70 war Und dann habe ich gesagt...
Bis Sie 70 waren, ja, haben Sie da gearbeitet.
Ja, und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist Schluss. Jetzt höre ich auf.
Und dann haben Sie gedacht, jetzt fängst du mal langsam an, ein Buch zu schreiben.
Nein, noch nicht. Dann vergingen also auch noch 8 Jahre.
Ja, ja, das verging noch. Ja, ja, es war länger.
Ja, da habe ich ja immer mit meinem Mann zusammengearbeitet und so weiter. Habe ich Computer gelernt.
Haben Sie Computer gelernt? Hat Ihr Mann immer noch keinen Computer gelernt? Machen Sie das für ihn, oder wie?
Doch, er hatte einen, aber gelernt hat das immer noch nicht.
Was hat denn Ihr Mann dazu gesagt, dass Sie ein Buch schreiben wollten? Oder haben Sie das verschwiegen?
Ja, erst war er... Entsetzt ist zu viel, aber befremdet. Befremdet, eine Freundin, ich habe das, hatte gesagt, er hätte ganz konsterniert und irritiert geguckt. Wir waren auch so wie Silvester eingeladen bei Freunden und dann Unterhaltung habe ich davon erzählt, habe ich gesagt, ja, so flotte, am 1. Januar kündige ich und mache mir eine eigene Sache. Mein Buch, da habe ich noch so einen Übergang, so ein bisschen müd gemacht und dann habe ich Schluss gemacht, mein Buch geschrieben, weil eben die Kinder gedrängt haben, mach endlich was.
Sie sind jetzt, Frau Wellershoff, 88, ja, ist ja eben nicht mehr ganz jung.
Nein.
Welches Verhältnis haben Sie zu Ihrem Alter?
Ich habe
da so ein bisschen...
Auch ein Beobachtendes habe ich festgestellt.
Ein Beobachtendes?
Ja.
So ist das also, wenn man 88 ist.
Ja, das hat sich geändert und das geht nicht mehr. Und mit dem Gedächtnis, das Namensgedächtnis, das geht doch so, wie die früher gesagt haben, die älteren Leute haben mir gesagt, ja, das Namensgedächtnis geht weg. Und dann stelle ich fest, ja, das ist so, wie die Tanten das früher gesagt haben. Und in bestimmten Alter verschwindet manches.
Macht Sie das wehmütig oder wie Sie sagen, Sie sehen das nur nicht, so von außen?
Manchmal, es ärgert mich. Nee, wehmütig noch nicht eigentlich, es ärgert mich.
Wenn Sie mal zurückgucken auf Ihr langes Leben dann jetzt, wie würden Sie das beschreiben? Sie sagten mir auch im Vorgespräch, eine Leserin habe Ihr Leben kommentiert, streng, aber privilegiert.
Ja.
Ist das
also
so?
Also die Jugend.
Ihre Jugend, ja, 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 Ihr Buch geht ja nur bis 45. Aber privilegiert vielleicht auch über 45 hinaus?
Kaum noch. Also was wohl prägend ist, ich meine, vieles von Ort zu Ort, ich habe das auch nicht so gemerkt, mein Leser gesagt, einen riesig großen Bekanntenkreis und auch in einer bestimmten Schicht. Hm. Und eine Leserin sagte ja, also auf der Flucht nach dem aus der amerikanischen Gefahr. Sie klingelt, wir fahren zu irgendeinem Schloss, dann klingeln sie und sagen, ich bin die und die, und dann machen die gleich die Tür auf und sagen, komm rein. Ja, das liegt natürlich daran, dass ich vor allem durch die Internate,
ja,
in einer Schicht in der Jugend einen bestimmten Freundeskreis sich gebildet hat. Ja. Nicht, inzwischen sind die meisten tot. Aber es gibt dann auch immer noch Internatstreffen. Und dann kommt dazu, dass also die, sagen wir, dieser östliche Kleinadel, ja, früher von Ostpreußen und Oberschlesien bis zum Rhein und weiter reichte. Inzwischen sind die ganzen aus Ostpreußen und Schlesien und Brandenburg und so weiter, sind hier alle im Westen zusammengerückt. Und der Kontakt dadurch auch viel einfacher ist. Und die kennst den und die kennt den und dann geht auch dies und sowas, nicht?
Würden Sie jetzt rückblickend auf Ihr Leben sagen, ich hätte das alles wieder so ähnlich gemacht? Oder würden Sie auch sagen, manche Sachen hätte ich anders gemacht?
Ja, dann müsste ich erst mal lange nachdenken, was ich dann anders gemacht hätte.
Das heißt ja wahrscheinlich eher, Sie hätten es wieder so ähnlich gemacht, wenn Ihnen jetzt nichts einfällt, oder?
Hätte ich vielleicht so ähnlich gemacht.
Frau Wellershoff, als letztes hören wir, so haben Sie es sich gewünscht, einen Auszug aus den Goldberg-Variationen von Bach, gespielt von Glenn Gould. Sind Sie eigentlich jetzt mehr so der Klassiktyp oder nach wie vor so dieser Jazz-Typ?
Beides eigentlich. Also Klassiktyp ist es mehr, dadurch, dass ich eben, wie sich das gehörte, Klavierunterricht gehabt habe und auch dann auch recht viel Bach gespielt habe. Und meine Mutter war musikalisch und spielte Klavier und war ja ausgebildete Sängerin. Es wurde also sehr viel Musik gemacht.
Frau Wellershoff, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie hier im Studio waren. Und tschüss am Mikrofon, sagt Ingeborg Breuer.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.